Parkum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 23. Juli 2026.
Hallo Heike, da bist du ja endlich wieder.
Ich bin wieder da. Ein Teil der Hörerschaft darf aufatmen, die anderen denken, oh nein, er hat so tolle Interviews geführt, als sie nicht da war. Du hast tolle Interviews geführt, als ich nicht da war. Ich
Danke.
Kann viel häufiger Urlaub machen. Ich fand
das so
interessant. Doch, ich fand das sehr interessant, auch mit dem Priester-Ausbilder da, wo du da wirklich dran geblieben bist, auch bei der Frauenfrage, wo ich ja sonst reingegrätscht wäre. Also ich war richtig beglückt und ganz stolz auf dich. Ich habe mich richtig gefreut.
Aber ich war so einsam ohne dich, du ahnst es nicht. Ich fühlte mich einsam, ich fühlte mich verlassen.
Oh nein.
Ich habe mich gefragt, ob du mich verlassen hast.
Oh Gott, so schnell geht das nicht. Da musst du dich schon ein bisschen mehr anstrengen. ich musste ja auch, weißt du, der Papst hat ja Urlaub gemacht und ich habe zeitgleich mit dem Papst Urlaub gemacht. Das habe ich dann aus deinem Podcast, aus dem Andreas Englisch Podcast, wie es ja immer so schön heißt, gelernt, dass wir zeitgleich Urlaub gemacht haben. Ich hätte ja den Papst einfach besuchen können. Ich hätte auch mit ihm Deutsch lernen können, bisschen Fitness mit ihm, weil das macht er ja jetzt.
Ja, er will ja vor allem abnehmen. Ich weiß nicht, ob du ihm dabei helfen
kannst.
Ja, genau,
das hast du. Ja, weiß ich auch nicht. Wir könnten jeden Tag eine Runde walken gehen, aber ich glaube, der braucht seine Ruhe. Ich brauchte irgendwie, brauchte ich meine Ruhe. Ich wollte einfach mit meiner Familie mal in Ruhe 2 Wochen sein. Und ich muss sagen, rückblickend, ich habe ja kurz überlegt, ich könnte ja alles mitnehmen. Meinen Rechner, mein Podcast-Mikro, alles habe ich letztes Jahr in Dänemark gemacht. Da war das Netz super. In England ist das Internet noch schlechter, also das ganze WLAN und alles noch schlechter als in Deutschland. Ich hätte echte Probleme bekommen. Egal wo wir waren, in Ferienwohnungen, Hotels und so weiter, es war nicht gut.
Oh.
Wir hätten richtig Aufzeichnungsprobleme bekommen. Deswegen war alles gut, wie es ist. Und weißt du was, ich war direkt am Anfang in der Kirche, am Anfang meines Urlaubs.
Nein.
Ging ich direkt in die Kirche.
Das
und zwar in den Michel. Und zwar in den Michel, da gibt es nämlich eine neue Lichtmusikshow. Ich glaube, die läuft auch noch. Jeden Abend, wenn es dunkel wird, kannst du da hin. Und da ist ein riesen Lichtspektakel mit Live-Orgelspiel und Gesang. Und Ben Becker liest die Geschichte des Michels in Ich-Form. Und das ist ganz bombastisch. Und es ist also wirklich Lichter in allen möglichen Ecken. Die haben diese ganze Kirche ausgemessen und da ein wahnsinniges Spektakel veranstaltet, sodass da an allen Ecken und Enden es läuft. Leuchtet und blinkt, das würde falsch klingen, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, das muss man sich angucken, es war ein Erlebnis. Also der Michel bei Nacht, ja.
Ich habe den Michel mal gerockt.
Du hast den Michel gerockt, noch mehr als Ben Becker?
Ich hab den Michel mal gerockt, viel mehr als Ben Becker natürlich, weil wir sind mit dem Chor und dem Orchester der Diözese Rom im Michel gewesen und haben da ein Konzert gemacht.
Ach toll, gut, wann war das?
Schon einige Jahre her, aber die Leute, die da waren, erinnern sich bestimmt, weil sie sind auf die Bänke gesprungen und haben mit mir unseren klassischen Hit gesungen. Jesus Christ, you are my life.
Oh, er singt wieder.
Halleluja, ich bin zurück. Halleluja. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Halleluja. Das haben wir Michel gesungen, das weiß
ich
noch.
Ist das schön. Siehst du, die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, wir sind beide wieder da. Wir sind zurück in alter Form. Ja, und dann war ich in England. Ich war in Südengland. Ich bin zum ersten Mal mit dem Shuttle gefahren, wo man mit dem Auto in einen Zug fährt und dieser Zug fährt dann zwischen Frankreich und England hin und her und schafft es trotzdem, Verspätung zu haben von 2 Stunden, obwohl er nur diese eine Strecke bewältigen muss. Also ganz faszinierend alles. Ja, was bist du da schon mal mit gefahren?
Nein, als ich in England war, das ist sehr lange her, da gab es noch eine Fähre von Ostende. Nee, da gab es einen Tunnel.
Ja, die gibt es, glaube ich, immer noch. Ja, nee, Fähre bin ich auch früher häufig gefahren, weil es mit dem Tunnel war ganz spannend. Ja, und also Sachen. In London war ich und natürlich habe ich viele Kirchen besucht. Ich habe dir zwischendurch mal Kirchenfotos geschickt. Ich habe mal so eine kleine Kirche in so einem winzigen Kaff an der Südküste besucht und habe gesehen, da war eine riesen Spielecke. Da war einfach eine Spielecke für kleine Kinder. Also direkt rechts neben dem Altar und Kanzel und so weiter alles. Da waren so Spielsachen und Puppenecke und so ein kleiner Herd und eine Mutter war und hat mit dem Kind gespielt und ich habe mir gedacht, das finde ich ja mal lässig. Und dann hast du mir immer Nachrichten geschickt, hab gesagt, pass bloß auf, da bei diesen Anglikanern, das ist ganz gefährlich. Das müsstest du mir jetzt bitte nochmal erklären.
Ja, natürlich, also ich habe mir doch Sorgen gemacht. Also Ja, du warst warum? Ja, du warst ja sozusagen eingekesselt vor lauter Anglikanern in England. Also, weißt du, als ich klein war, war konfessionelle Grenzen doch ganz wichtig. Also, wie gesagt, in unserer Straße lebte ein Junge, der war evangelisch. Der hatte auch rote Haare, also.
Oh mein Gott.
Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist. Du hast ja auch rote Haare. Also ja, wer dich nicht wirklich kennt, wirklich. Und ja, mit dem haben wir nicht gespielt, weil der war ja evangelisch. Und ich habe dann also mitbekommen, dass es also nicht nur Evangelische gibt. Für die haben wir ja gespendet. Also
ja,
wir
mussten, ich weiß, für die armen Menschen, ja.
In der Diaspora haben wir Geld gespendet, weil die waren ja umzingelt von lauter Evangelien. Also wir wussten, es gibt also ganz arme katholische Christen, die leben in Gebieten, wo es ganz viele Evangelische gibt, ja, und die können nicht in die Kirche gehen, genau, ja, und werden da also irgendwie drangsaliert und so. Und dann, als ich größer wurde, bekam ich also mit, da war ich aber immer noch ein Kind, es gibt also nicht nur fiese evangelische Christen, die den Papst nicht anerkennen, es gibt noch andere, die den Papst nicht anerkennen, und es gibt eine ganze Insel voller Leute, die den Papst nicht anerkennen. Das sind Anglikaner.
Und die sind so nett und so lustig.
Und ich fand das ganz gruselig, dass es also Leute gibt, also die den Papst widersprechen, die den sogar kritisieren. Also ich weiß noch genau, dass also in einer Religionsstunde, ich war dann auch noch in der Thomas-Morus-Gruppe, also deswegen, Thomas Morus war ein intellektueller, ganz wichtiger intellektueller Geistlicher in England, der hat aber am Papst festgehalten und ist deswegen hingerichtet worden.
Okay.
Und diese Geschichte von Thomas Morus, der also umgebracht worden ist, weil er am Papst festgehalten hat, das hat mich als Messdiener also schwer beschäftigt, weil wir immer Thomas Morus, also weil das ja unsere Gruppe hieß so, also wir haben also ein Bild von Thomas Morus gehabt, wir haben also an seinem Hinrichtungstag haben wir also einen Gottesdienst gehabt, weil er ja von dem fiesen König umgebracht worden ist.
Und sag mal, das bedeutet also, tief in dir drin ist immer noch so eine Angst, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, die denkt, wenn du sozusagen das katholische Gebiet verlässt, dann kommt der Feind um die Ecke und köpft dich, oder was ist da in deinem Kopf los?
Naja, also in meinem Kopf war natürlich los. Ich glaube, Thomas Morus ist nicht geköpft, sondern verbrannt worden.
Ja, das meine ich jetzt allgemein, ja.
Also allgemein habe ich mir natürlich Sorgen gemacht, weil ich habe gedacht, wenn jetzt jemand rauskriegt, dass du bei Vatikan geflüstert bist mit mir und stehst in so einer Gastwirtschaft, die heißt ja Pub in England, war, und jemand sagt, und ganz viele zeigen dann mit Fingern auf dich und sagen, ja, das natürlich ist sie, das ist sie, die macht Vatikan-Geflüster, und dann sagt irgendjemand, naja, Thomas Morus haben wir ja auch schon umgebracht. Ah. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, die Arme, wenn die ja, jemand entdeckt, natürlich, sie wird dann natürlich schreien, ich bin doch evangelisch.
Ich bin doch eine von euch.
So ja, genau.
Nein, die ja, aber waren nur halbwegs Fußball beschäftigt, keine Sorge. Aber weißt du, was lustig ist? Bei mir ist es ja genau umgekehrt. Durch meine protestantische Prägung, bei uns gab es genau eine katholische Familie im Freundeskreis, wo man immer schon ein bisschen schräg guckte, oder ich glaube, da war nur einer der beiden katholische, wo man schräg guckte und dachte, das sind wirklich komische Menschen, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn ich in so extrem katholisches Gebiet fahre oder wenn ich dann sogar in Rom bin mit so einer Hörerschaft bei meiner ersten Reise, da hatte ich wirklich ein bisschen Angst. Ich dachte, wenn das jetzt alles die Hardcore-Katholiken sind, die mich sowieso schon ganz schlimm finden und jetzt muss ich mit denen da 4 Tage durch die Gegend rennen, dann muss ich richtig auf mich aufpassen. So geht mir das dann eher, dass ich denke, die Katholiken, die erkennen mich sofort und dann ist der Scheiterhaufen schon an.
Ja.
Kannst du mal sehen, wie tief das sitzt?
Ja, aber es ist dir doch gar nichts passiert, Gott sei Dank.
Nein.
Übrigens, ich entsinne mich, Thomas Morus ist ja doch enthauptet worden und ich glaube, das war sogar Heinrich der VIII, der ihn umgebracht hat.
Das war ja instinktiv richtig gesagt. Da kannst du mal sehen, wie tief das bei mir sitzt. Das ist das ja epigenetische Wissen, was ich da habe.
Du hast das ganz richtig gesagt. Also der hat seine ganzen Frauen um die Ecke gebracht und dann hat Thomas Morus um die Ecke gebracht. Dann war ich, wie gesagt, in der Thomas-Morus-Gruppe und seitdem habe ich gedacht, die arme Heike, mit diesen ganzen Anglikanern. Also in den Pubs werden Anglikaner sein, in der U-Bahn werden Anglikaner sein. Wenn sie in den Tower ins Museum geht, da werden Anglikaner sein. Da werden Leute sagen, wieso, das Oberhaupt unserer Kirche ist doch König Charles. Und wenn sie dann sagt, ja, aber ich möchte euch was erzählen über den Papst, dann hören die alle gar nicht richtig zu.
Was
wahrscheinlich
ich im Urlaub immer mache. Genau, ich rede nur über den Papst im Urlaub.
Oder sind dann fies zu ihr und sagen, ja, also, aber du bist ja Gott sei Dank zurückgekommen.
Ich bin Gott, sei es gescheppert und gehudelt wieder da und ich bin heile und freue mich, dich wiederzusehen und zu hören. Und sag mal, du hast mir doch bestimmt wieder ein irres Thema mitgebracht, oder?
Ja, ich bin ja total begeistert. Ich freue mich ja so auf diese Sendung heute, weil es geht um den Papst.
Ach was.
Leo den 14., ja?
Das ist was Neues, ja.
Der hat nämlich eine Spontanaktion gemacht und ist aus seinem Urlaubsort in Castel Gandolfo mal eben rübergefahren nach Monte Cassino an den Ort des heiligen Benedikt.
Okay, und warum tut er das? Gab es dann doch nicht genug zu essen? Nicht zu, also hat ihm das Biogemüse nicht gereicht und da gibt es besseres Tiramisu?
Nein, also oder? Das musst du dir vorstellen. Du hast ja schon über Fußball gesprochen. Also der Besuch des Papstes in Monte Cassino, das musst du dir vorstellen, wie das Jahrhundert-Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Also dagegen ist Argentinien, Spanien überhaupt nichts, weil da treten die beiden ganz großen Superstars der Kirche gegeneinander an. Der heilige Benedikt und der vom Papst so verehrte heilige Augustinus. Also die
treten gegeneinander an, aber die gibt's doch gar nicht mehr.
Ja, gibt's schon lange nicht mehr natürlich, aber die sind sozusagen, also der Besuch in Monte Cassino, das ist so, ja, wie gesagt, also der eine und der andere, die beiden Superstars und jetzt ist einer, ein Augustiner, auch noch Papst und diese Figuren sind einfach so wahnsinnig spannend, weil das Interessante daran ist ja, dass dieser Papst, Leo der 14., der bezieht sich ja auf einen Mann, der ist ja seit über 1500 Jahren tot und der sein... Ich will nicht sagen sein Gegenspiel, aber doch so die Figur, die so ähnlich interessant ist, war neben dem heiligen Augustinus halt der heilige Benedikt.
Okay, der heilige Benedikt, gut.
Und ich habe zu dieser ganzen Geschichte eine ganz, ganz besondere Erinnerung, weil es geht um Monte Cassino. Monte Cassino ist in der deutschen Geschichte eine ziemlich traurige Angelegenheit, weil Hitlers Armeen versucht haben, den Vormarsch der angloamerikanischen Truppen zu stoppen. Dabei ist das Kloster von Monte Cassino vollkommen zerstört worden. Das alte, uralte Benediktinerkloster, wissen bestimmt ganz viele, war eine ganz schlimme Schlacht in Monte Cassino. Und nach dieser Katastrophe hat dann der damalige Oberkommandierende der deutschen Truppen, der hieß Albert Kesselring, gesagt, also das darf sich in Rom bitte nicht wiederholen, deswegen wurde Rom nicht zerstört. Deswegen kannst du durch diese wunderschöne Stadt gehen. Und jetzt komme ich, denn mein Vater kannte Albert Kesselring ganz gut.
Ach was, wieso das denn?
Also der war schon, also er hat mir das, als er jünger war, nie erzählt. Also er war schon, es war schon relativ kurz vor seinem Tod, als wir zusammengesessen haben. Und dann sagte ich auf einmal, ja, wenn du dich so an deine Jugend erinnerst, was war denn wichtig? Und dann sagte er immer, naja, ich war ja lange mit den KV-Lern zusammen. Und dann sagte ich immer, mit den was bitte? Und dann sagte er, die Kriegsverbrecher. Und dann sagte ich, oh. Wie bitte, was hast du denn mit den Kriegsverbrechern zu tun? Und dann sagte er, naja, ich war ja Schreinergeselle im Gefängnis in unserer Heimatstadt in Werl. Und in diesem Gefängnis saßen nach dem Zweiten Weltkrieg die wichtigsten Kriegsverbrecher, die es damals gegeben hat. Und einer von ihnen war Albert Kesselring. Der Oberkommandierende, der damals auch an dieser Katastrophe von Monte Cassino beteiligt war.
Ah, okay, da schließt sich der Kreis. Meine Güte. Ja, man denkt immer, es ist alles so weit weg, aber wenn man das so hört, ist es gar nicht, ja.
Nee, genau. Und mein Vater sagte immer, na ja, also der Kesselring, der war eigentlich ganz nett. Der hatte einen Offiziersgarten in dem Gefängnis. Der war ja eigentlich zum Tode verurteilt worden, weil er Kriegsverbrechen ohne Ende begangen hatte. Also in weiten Teilen der ganz Europas, also nicht nur in Italien. Da hat er die Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmachtssoldaten gedeckt. Also es gibt Kriegsverbrechen, das ist ohne Ende zum Tode verurteilt, mehrfach begnadigt worden und saß dann in Werl im Knast. Und mein Vater sagte, na ja, die hatten einen Offiziersgarten. Da haben die also gesessen, die hatten auch Adjutanten, die haben für die gekocht und diese schlimmsten Kriegsverbrecher, daneben war auch einer, der hatte den Spitznamen Panzermeier, das war ein SS-Panzerkommandant und einer der schlimmsten Kriegsverbrecher überhaupt, der hieß Mahnstein, der war in den Massakern in Osteuropa zuständig, die haben da also Kaffee getrunken und sich bedienen lassen und mein Vater hat die Bänke gebaut, auf denen die gesessen haben, also deswegen...
Meine Güte...
Siehst du, deswegen hatte Monte Cassino, als ich las Papst in Monte Cassino, dachte ich, aha, Kesselring, aha, Schlacht und natürlich der heilige Benedikt. Weil, weißt du, das dein Lieblingsthema, also...
Oh Gott, jetzt kommt's. Was jetzt so kommt.
Ja. Naja, also du interessierst dich ja für menschliche Beziehungen zwischen Männern und Frauen, richtig?
Auch zwischen Männern und Männern und Frauen, ganz egal. Also,
siehst du,
ja,
also was man
Kolumne
so...
Kolumne über Liebe, Sexualität, Partnerschaft und so, genau, das möchte
siehst du,
ich
genau, also
sagen.
Und richtig. Und es geht beim heiligen Benedikt in diesem ganz berühmten Buch, das ein Papst über ihn geschrieben hat, Gregor der Große, der hat also ein wahnsinnstolles Buch geschrieben. Das heißt Dialoge, und das ist sehr, sehr alt. Das ist so im Jahr 593 soll er das aufgeschrieben. Also das ist 1400 Jahre alt. Und da beschreibt er das Leben des heiligen Benedikt. Und das ist eine total interessante Geschichte. Aus ganz vielen Gründen. Das erste ist also, das Römische Reich ist zusammengebrochen. Im Römischen Reich war ja alles noch ganz okay. Also es war eigentlich alles ganz so geregelt und in Ordnung. Und dann bricht das zusammen und dann entsteht in einigen Teilen des Römischen Reiches Einsiedeleien. Das sind also Leute, die, ja, hauen ab. Also weiß ich nicht, ob es heute sowas noch gibt. Also die Aussteiger, würde man heute wahrscheinlich sagen.
Ja, oder? Klar gibt es die. Es gibt manchmal so komische Waldmenschen, die dann irgendwann plötzlich in Talkshows sitzen und erzählen, dass sie ganz alleine als Selbstversorger im Wald in so einer Hütte sitzen und so. Meinst du solche?
Genau solche. Ja. Also die gibt es dann also. Es gibt eine ganz extreme Form von denen. Also die fand ich mal ganz besonders spannend. Das sind die sogenannten Säulenheilige. Das sind also Eremiten, die klettern auf eine Säule und leben dann oben auf der Säule.
Ja, sowas habe ich auch schon gehört, genau. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr so oft. Das ist auch so ungemütlich und auch so schwer, kann man aufs Klo gehen und so, ja.
Genau, und es gibt dann den heiligen Antonius, das ist ein ganz besonders interessanter Heiliger, das ist einer der ersten Eremiten, alle sagen, das ist der erste Eremit überhaupt. Der lebt in Ägypten, in einem Grab von einem ägyptischen, ja, das ist einfach ein ägyptisches Grab, also du kennst ja, schön ausgemalt und so. Da lebt er und das ist ihm aber dann doch irgendwie alles... ist dann doch nicht so toll, also er wird dann irgendwie, ihm geht's nicht gut und ein Freund peppelt ihn dann wieder auf und dann schließt er sich 20 Jahre lang in einem Turm ein und nach den 20 Jahren denkt man, oh Gott, dieser verweste Leichnam, der sitzt da 20 Jahren, der hat also nichts gegessen und nichts getrunken und nichts und er war in diesem Turm und nach 20 Jahren macht man diesen Turm auf und da ist er immer noch drin und es geht ihm prima.
Und sieht er aus wie immer. Konserviert.
Und in England, deswegen findest du diese Geschichte auch so interessant, gibt es im Mittelalter ganz viele Frauen. Das sind viel mehr Frauen als Männer. Also man rechnet immer, dass das Verhältnis war 5:1. Also auf die Leute, die das gemacht haben, auf 6 Kandidaten kamen 5 Frauen und ein Mann. Die ließen sich in einer Kirche einmauern. Also die haben also so sich einmauern lassen. Und die konnten durch einen Schlitz in einer Mauer in das Innere der Kirche gucken und bekamen durch den Schlitz auch die Hostie gereicht. Und einen zweiten Schlitz in der Mauer, dadurch wurden sie mit Essen versorgt. Und die haben dann also in diesem eingemauerten Zelle gelebt, bis sie tot waren.
Ja, also so Sonnenlicht, Vitamin D, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, aber ansonsten hat man echt seine Ruhe, ne?
Man hat dann seine Ruhe, aber es ist dann doch auch sehr beengt, wenn du eingebaut bist.
Ja, beengt und vielleicht ein bisschen kalt und nass und auch vielleicht irgendwann ein bisschen langweilig.
Langweilig?
Hatten die was zu lesen? Wurden auch Bücher durchgereicht? Gab es Bücher? Doch, wann war das jetzt genau?
Was war im Mittelalter? Die Bücher waren damals sehr, sehr teuer. Ja, aber die waren sehr teuer. Ich glaube nicht, dass die Bücher hatten. Also ich glaube, die mussten sich einfach, die haben dann bestimmt gesungen und keine Ahnung so genau. Also
vielleicht hat sich
mal
jemand da vorgesetzt und mal ein paar Geschichten erzählt. Ja, ich weiß nicht. Also so als Lebenskonzept, also nee, wäre nicht meins.
Also einmauern nicht. Also wie gesagt, das fängt also an mit diesen Eremiten. Es gibt da Eremiten und jetzt wird's total spannend. Das sind, man denkt ja also in diesen ersten Jahrhunderten, als die Kirche entsteht, sind das alles ganz fromme Priester, die da rumlaufen. Das ist aber gar nicht wahr. Sondern einige der wichtigsten, diese Eremiten, die haben also mit dem Papst und mit der Kirche und so überhaupt nichts zu tun, sondern die kommen von alleine drauf, dass sie Eremiten sein wollen und Klöster gründen.
Okay, ja gut. Das kann ich aber verstehen, weil dass einem die Welt mal zu viel wird und man sich zurückzieht und dann vielleicht denkt, lieber Gleichgesinnte und so ein paar Regeln stelle ich mal auf hier, und zwar meine. Das ist ja eine logische Sache.
Genau, also Regeln gab es da noch nicht. Also die ersten sind einfach ein paar Leute, die sagen, also ich gründe jetzt ein Kloster, und dann funkt auch der Papst dazwischen und sagt, wieso gründest du ein Kloster, du bist noch nicht mal Priester. Und dann sagen die, ja, ist doch egal, also wir haben jetzt aber so den Wunsch, Gottes Wort zu verkünden. Dann ist der Papst sauer und sagt, nee, könnt ihr nicht einfach jeder rumlaufen und anfangen, Klöster zu gründen. Aber in der Zeit ist das dann so. Die gründen also jede Menge Klöster, und einer der interessantesten dieser Leute ist, wie gesagt, der heilige Benedikt. Und über den heiligen Benedikt wüsste man wahrscheinlich gar nichts, wenn nicht, wie gesagt, Papst Gregor der Große dann über den eine lange, unglaublich interessante Geschichte geschrieben hätte. Das ist der Gründer von Monte Cassino, und deswegen ist der Papst dorthin gefahren, weil dort ist der heilige Benedikt auch begraben in dem Kloster. Und ich war in dem Kloster. Das Kloster hat vor der Schlacht von Monte Cassino eine ganz heftige Geschichte, weil der damalige Papst Pius XII. Sagt, als es die Front immer näher kommt, den Mönchen, ich möchte, dass 12 Mönche in dem Kloster bleiben, auch wenn das gefährlich ist wie die 12 Apostel. Und diese 12 Mönche haben sich also in dem tiefsten Teil dieses Klosters eingeschlossen. Das Kloster ist total zerstört worden, ist komplett niedergemacht worden von den angloamerikanischen Bombern, ist total kaputt gegangen. Aber die Mönche haben im Keller dieses Klosters überlebt. Das ist ein sehr altes Kloster, 529 von Benedikt selber gegründet. Und ich habe dann als dieser Mönch, der lebte noch, bin ich zu dem hingefahren, habe gesagt, wie war denn das? Wie haben sie denn den Krieg erlebt? Und so hat das dann erzählt. Wir waren da unten und das haben, die haben dann bombardiert und wir haben gedacht, wir überleben das nicht. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, die jagt mir heute noch den Schauer über den Rücken, weil er sagte, ich war der Einzige, der das dann noch überlebt hat. Meine anderen Mitbrüder sind nicht bei dem Bombardement, sondern aus Altersgründen später gestorben. Aber in den 60er Jahren klopfte es an unserem mittlerweile wieder aufgebauten Kloster von Monte Cassino an der Tür. Und vor mir stand ein Deutscher und der hatte ein Bild in der Hand. Und er sagte zu mir, ich war Soldat hier in Monte Cassino während des Zweiten Weltkriegs. Und während wir ihr Kloster besetzt haben, habe ich ein Bild aus dem Rahmen geschnitten von der Mutter Gottes. Habe das gestohlen und bin nach Deutschland genommen. Und daraufhin habe ich ein Unglück nach dem anderen erlebt. Meine Kinder wurden krank, meine Frau wurde krank, ich wurde krank. Wir haben immer nur Unheil erlebt. Und ich bin sicher, dass das meine Schuld ist, weil ich dieses Bild gestohlen habe. Und jetzt bringe ich das zurück. Und deswegen hatte er das in das Kloster zurückgebracht und das hängt jetzt wieder in dem Kloster, wo der Papst gebetet hat. Der hat auch in der Nähe von dieser Kapelle gebetet, wo dieses Bild ist. Das ist der Clou.
Aber dann über eine Familie, also dieser Gedanke ist natürlich total krass. Ich kann ihn verstehen von dem Mann, aber es ist vielleicht auch ein bisschen, naja, self-fulfilling prophecy kann man auch nicht sagen, weil dadurch werden ja andere Menschen nicht krank, aber ich glaube jetzt nicht, dass es damit direkt was zu tun hat. Aber ich wünsche mir, dass es der Familie besser geht dann danach.
Genau. Er hat also das Bild wieder zurückgebracht und wie gesagt, diesen Mönch habe ich dann kennengelernt und deswegen fand ich diese Geschichte von Monte Cassino, weil die ja mit meiner eigenen Lebensgeschichte eine ganze Menge zu tun hat. Ich war mit meinem Vater auch in Monte Cassino.
Ach, schön.
Deswegen hat mich der heilige Benedikt immer so interessiert. Also der wächst auf in einer Stadt in Mittelitalien, die hieß damals Nursia, die heißt heute Norcia.
Okay.
Und die hat für alle Veganer eine ganz schlimme Geschichte.
Was kommt jetzt wieder?
Wenn du durch eine italienische Stadt gehst, in Mittelitalien, ich weiß gar nicht, in Norditalien kenne ich mich nicht so aus, aber in Mittelitalien und Süditalien, wirst du Geschäfte finden, auf denen steht drauf Norcineria. Und jeder Nicht-Italiener wird sich fragen, was verkauft man dort? Also in einem Alimentari verkauft man Lebensmittel, in einem Geschäft von Gucci verkauft man Sachen von Gucci, in einem Geschäft von Dolce & Gabbana verkauft man Hosen von Dolce & Gabbana. Aber was verkauft man in einer Norcineria? Und
Ich bin gespannt, wenn du es so angekündigst, denke ich an Riesenfleischberge, aber sag mal.
Richtig, die Norcineria geht auf die Stadt Norcia, also die Heimatstadt von dem heiligen Benedikt zurück, weil in Norcia immer so viele leckere Würste gemacht wurden. Und wenn du an einer Norcineria vorbeigehst und gehst da rein, dann wirst du also jede Menge tolle Salamis und Wildschweinswürste und leckere, also alles das, was Veganer nicht mögen. Das gibt's in einer Norcineria. Und wie gesagt, die geht zurück auf Nursia, das heutige Norcia, die Stadt von Benedikt dem Großen. Und der gute Benedikt wird also in Norcia geboren, ist also da Kind, ist alles ganz gut. Und der begeht dann sein erstes Wunder.
Ach, natürlich. Ja, endlich wieder ein Wunder. Siehst du, das habe ich in England vermisst, die Wunder.
Siehst du, Wunder.
Ja. Gut, dass ich wieder da bin.
Gott sei Dank. Siehst du also heute würde man sagen, eine Mitarbeiterin im Haus der Eltern, also damals sagte man wahrscheinlich eine Magd, die hat also ein Problem, die hat also ein großes, eine Art Tablett, also ein hölzernes Tablett und das bricht in zwei Teile. Mhm. Jetzt würde man heute sagen, dein Mann würde sagen, Heike, schmeiß es weg, wir kaufen ein neues Tablett.
Genau, ich könnte nicht allein diese Entscheidung treffen, dass ich es wegwerfe. Da würde ich schon erstmal warten, was sagt jetzt mein Mann? Und dann mein Mann würde sagen, das verfeuern wir im Kamin. Aber gut, ja.
Okay, also wie gesagt, aber damals waren diese Sachen sehr wertvoll. Die konnte man nicht einfach an der Ecke neu kaufen. Deswegen ist diese Dame also total traurig, das ist kaputt gegangen, sie ist selber schuld. Und dann kommt also der ganz junge Benedikt und sieht dieses kaputte Ding und zaubert, also man spricht an.
Natürlich.
Und dann ist es wieder heile.
Zack, heile. Wahnsinn, ja.
Und weil die so glücklich darüber sind, dass das also wieder heile ist, hängen sie dieses Tablett an den Eingang eines Tempels und sagen also, dieser kleine Benedikt, der hat hier ein ganz tolles Wunder vollbracht.
Aha, und sie haben aber trotzdem kein Tablett mehr, wenn das jetzt am Tempel hängt.
Ist ja das ist richtig. Ja, das Tablett war weg, das hing jetzt am Tempel. Aber
gut, man muss Prioritäten setzen, ja.
Und sie hatten jetzt ein Wunder im Haus. Mhm. Und dann geht also der heilige Benedikt, der will also was lernen und kommt nach Rom, also in eine Schule, da soll er was lernen in der Schule. Das ist aber irgendwie doof, weil die Leute sind alle irgendwie nicht fromm genug für ihn und das findet er bescheuert. Und deswegen geht er in eine Einsiedelei. Also er siedelt, also wohnt in einer Höhle. Mhm. Und jetzt wird's aus deiner Sicht interessant, weil problematisch zu diesem Zeitpunkt ist immer Sexualität. Also es geht eigentlich die ganze Zeit immer. Und jetzt lese ich dir mal ein Originalstück vor aus einem Buch. Stell dir das mal vor, aus dem Jahr 593.
Das ist der Wahnsinn. Sag mal, wie hat sich denn das überhaupt erhalten? Das muss ich vorher noch mal wissen, obwohl ich natürlich diese Stelle kaum abwarten kann. Wie hat man das denn geschafft, dass sich das also heute noch da ist? Noch ein Wunder.
Das ist immer wieder abgeschrieben worden. In der Antike ist es immer wieder abgeschrieben worden. Es ist im Mittelalter immer wieder abgeschrieben worden. Und die ältesten Texte, die es gibt, sind alle so aus dem 9., 10. Jahrhundert. Also die sind ungefähr 400 Jahre nach dem Original. Früher hat man immer geglaubt, dass diese Texte beim Abschreiben stark verfälscht worden sind. Also man hat gedacht, stell dir mal vor.
Klar. Logisch, wie stille Post. Wenn auch der nächste Mönch schreibt und der nächste hat zu viel Bier am Vorabend getrunken, schreibt er wieder noch was anderes. Klar, logisch.
Richtig. Ja. Also deswegen, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, pass mal auf, wir sind im Jahr 2026. Im Jahr 2426 wird jemand eine Neuauflage von Vatikangeflüster verbreiten.
Ich wünsche viel Spaß. Ja.
Und dann würden wir beide, wenn wir nach 400 Jahren dann im Himmel nebeneinander sitzen, sagen, guck mal, Heike, die machen eine Neuauflage von Vatikangeflüster und zwar wiederholen die das, was wir damals gesagt haben. Und dann wirst du sagen, also so ein Quatsch, also die haben doch
das. Das habe ich nie gesagt, genau.
Genau.
Aber immerhin gehst du davon aus, dass ich in den Himmel komme. Das ist ja schon mal eine gute Erkenntnis heute.
Genau, wir sitzen da also auf der Wolke und dann werden wir beide sagen, also die werden das doch verfälscht haben. Du wirst sagen, das habe ich doch nie so gesagt. Und man weiß aber aus der Forschung, dass das nicht stimmt, weil es hat ein ganz wichtiges Ereignis gegeben in Heiligen Land, also in Israel sind Texte gefunden worden, in einer Ort, die heißt Qumran. Und das waren Textteile aus dem Alten Testament, also aus der Tora, den Büchern Mose. Und als man die gefunden hat, hat man gedacht, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Diese Texte sind um das Jahr Null geschrieben worden. Die ältesten Tora-Texte, die es gibt, sind aber fast 1200 Jahre älter. Deswegen gibt es also eine Lücke von 1200 Jahren. Jetzt hat man gesagt, um Gottes Willen, in der echten Alten Testament standen wahrscheinlich total andere Sachen als 1200 Jahre später. Und es stellte sich heraus, das war wirklich Buchstabe für Buchstabe das Gleiche.
Wow.
Also deswegen weiß man, in den Klöstern sind beim Kopieren die wirklich äußerst sorgfältig gewesen. Deswegen glaubt man heute auch, dass diese Texte, die Gregor der Große geschrieben hat und das, was im 8., 9. Jahrhundert die Mönche wieder abgeschrieben haben, sehr ähnlich sind. So, und jetzt lese ich...
Bitte, Kostprobe, ja.
Genau. Das ist aus dem zweiten Kapitel und es geht um die Prüfung.
Oha.
Eines Tages, als Benedikt allein war, also er ist in dieser Höhle jetzt, ne, ist Einsiedler, nahte sich ihm ein Versucher. Ein kleiner schwarzer Vogel, eine Amsel, flatterte ihn um das Gesicht und belästigte ihn zudringlich.
Ja, gut.
Der heilige Mann hätte die Amsel mit der Hand fangen können, wenn er gewollt hätte. Er machte jedoch das Zeichen des Kreuzes, da flog der Vogel davon. Kaum war der Vogel fort, überkam den heiligen Mann eine so heftige, sinnliche Versuchung, wie sie ihm noch nie widerfahren war. Irgendwann hatte er eine Frau gesehen, die ihm der böse Geist jetzt wieder vor Augen führte.
Ach, die Frauen sind wieder schuld. Ich spüre schon die Vibes hier, die bei mir ankommen. Ja, erzähl weiter.
Durch das Bild ihrer Schönheit entfachte er im Diener Gottes eine solche Glut, dass sich das brennende Verlangen in seiner Brust kaum bändigen ließ. Fast hätte die Leidenschaft ihn überwältigt und er war nahe daran, die Einsamkeit zu verlassen.
Hui.
Da traf ihn plötzlich der Blick der göttlichen Gnade und er kehrte zu sich selbst zurück. Er sah in der Nähe ein dichtes Nessel- und Dornengestrüpp. zog sein Gewand aus und warf sich nackt in die spitzen Dornen und brennenden Nesseln. Lange wälzte er sich darin. Als er aufstand, war er am ganzen Körper verwundet. So heilte er durch die Wunden der Haut am eigenen Leib, die Wunde der Seele. Die Lust wurde zum Schmerz. Während sein Äußeres qualvoll, aber heilsam brannte, löschte er das verführerische Feuer im Inneren. Er besiegte die Sünde, indem er das Feuer umwandelte. Seit dieser Erfahrung war die Versuchung zur sinnlichen Lust so überwunden, dass er sie nie mehr in sich verspürte.
Ach, dann ist ja gut, der arme Kerl. Ja, also diese Dornbusch-Geschichte, genau, die geisterte hier auch schon mal durch den Podcast, ich erinnere mich. Aber das ist natürlich schön, das jetzt mal im Original zu lesen. Mann, Mann, Mann. Also, was soll man denn dazu sagen? Sexuelle Erregung bei dem guten Mann, der hat einfach so ein paar Gedanken, die ihn ein bisschen antörnen. Und das ist natürlich böse, 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 böse. Die Frau ist wieder schuld, weil das Bild der verführerischen Frau und so weiter. Und dann schmeißt man sich lieber. Ja, bitte, man schmeißt sich lieber.
Ja, sag. Also ich finde ja, interessant, erst kommt ja die Amsel.
Ja, die Amsel, die arme Amsel. Ja, aber dass so eine Amsel ihn auf wollüstige Gedanken bringt, dann denke ich ja schon wieder, interessant, Fetisch? Nein.
Nein, also da ist erst die Amsel kommt weg und dann kommt das Bild von der Frau, die er schon mal gesehen hat.
Ja. Naja, gut. Und was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, und dann muss er sich in diesen Dornenbusch schmeißen, seinem Körper Schmerzen zufügen. Natürlich, wenn du irgendeinen Schmerz im Körper hast, ist dann die sexuelle Erregung weg. Und das ist aber dann natürlich besser, als einfach zu sagen, jo, dann habe ich mir ein paar schöne Gedanken und mache es mir einmal hübsch und dann ist auch gut. Aber das ist ja alles böse, böse, böse. Ne? Sexualität ist böse, die Frau ist böse und dann wird das über die Jahrtausende so weitergetragen. Wäre jetzt meine Interpretation. Wie siehst du das?
Ich wollte dir noch eine zweite Stelle vorlesen, wenn bitte. Ich darf.
Unbedingt, traumhafter Stoff.
Das Problem ist jetzt also, der heilige Benedikt ist in einem Kloster, das ist bevor er nach Monte Cassino kommt. Und es gibt also einen ganz fiesen Priester, der versucht, ihn zu vergiften. Das geht aber schief, weil dieser Florentius, der schickt ihm ein Brot, in dem ist jede Menge Gift. Aber der heilige Benedikt, der füttert immer einen Raben mit Brot und merkt, also dieses Brot ist jetzt giftig und sagt dem Raben, also schmeiß das mal irgendwo in den Wald, wo das keiner kriegen kann. Und damit entgeht er diesem Mordanschlag. Aber
ganz kurz, der Rabe hört auf ihn und bringt das Brot weg?
Genau.
Ach ja,
Der ist also ganz begeistert. Der im Original sagt also der heilige Benedikt zu dem Raben, nimm dieses Brot und wirf es an einer Stelle weg, wo es kein Mensch findet. Da sperrte der Rabe seinen Schnabel auf, spreizte seine Flügel und hüpfte krächzend um das Boot herum, als müsse er deutlich machen, dass er zwar gehorchen wolle, den Befehl aber nicht ausführen könne. Weil er will ja nicht, dass das Brot wegkommt. Und dann sagt aber Benedikt, das ist giftig und deswegen schmeißt der Rabe das Brot weg. Aber dieser fiese Florentius, der kommt jetzt auf eine andere fiese Idee. Das ist jetzt im zweiten Buch, Kapitel 8. Da Florentius den Leib des Meisters nicht töten konnte, setzte er alles daran, die Seelen der Jünger zu verderben. So schickte er in den Garten des Klosters 7 nackte Mädchen. Sie sollten sich an den Händen halten und längere Zeit vor den Augen der Brüder tanzen, um deren Herzen zur Wollust zu entfachen.
Die bösen Frauen wieder, ne, die das auslösen sollen und dann und den armen Mann verführen, der das gar nicht will. Und gut, ja, tanzende Frauen. Also das sind das jetzt, oder sind das vielleicht seine Fantasien oder wurden die wirklich geschickt? Das möchte ich dir auch mal wieder fragen.
Da kommen wir gleich zu. Ja. Ich lese mal vor, wie es weitergeht. Da sah der heilige Mann von seiner Zelle aus, was da passierte. Und er fürchtete sehr, die noch ungefestigten Jünger könnten zu Fall kommen. Und deswegen rückt er aus dem Kloster ab und danach gründet er Monte Cassino.
Aha.
Das heißt, als der Papst nach Monte Cassino kam, dann ist er in ein Kloster gekommen, das ist gegründet worden, weil der heilige Benedikt aus dem Kloster vorher abgehauen ist, weil er die 7 tanzenden Nackten gesehen hatte.
Oh, was soll ich denn dazu sagen? Ja, schön. Schöne
also ich finde es interessant, wenn man mal so nachdenkt über Ballett. Also ich habe über das Tanzen nachgedacht. Also,
ja, und waren die in deiner Fantasie angezogen oder nicht?
Nee, die sind ja in der Geschichte nackt. Also das sind ja 7 nackte Mädchen, die sollen sich aber an den Händen halten.
Ja.
So eine Art Reigen tanzen.
Ja, da, ne? Ist doch schön.
Die Nackten halten sich an den Händen und tanzen. Also ich dachte mal, ist das Ballett dann so entstanden? So, ich meine, so Schwanensee und so klassisches Ballett und so.
Ja,
da halten sich doch Frauen auch an den Händen und tanzen, oder?
Ja, das ist eine interessante Assoziation, die du da hast. Also ich würde einfach sagen, das sind so männliche Fantasien von nackten Frauenkörpern, die sich möglichst viel bewegen.
Ach so, okay.
Und dann noch mehrere und so. Ist doch ganz schön.
Ja, genau. Also wie gesagt, deswegen, also wenn wir über den Besuch von Leo dem 14. in Monte Cassino reden.
Du meinst, dann denkt
müssen,
er da auch dran?
Das glaube ich nicht. Ich weiß, ich schätze aber, dass er ganz sicher diese Geschichte kennt, dass der heilige Benedikt dann die Kirche, das Kloster in Monte Cassino gründet.
Ich frage mich einfach nur, was uns das alles aussagt über das Verhältnis der katholischen Kirche und vor allen Dingen der katholischen Menschen zum Thema Sexualität, zum Thema Lust, zum Thema Frauen, Wollust, Begierden des Mannes und so weiter. Also man weiß ja nun von einigen Menschen, die katholisch geprägt wurden, dass sie bei dem Thema doch, selbst wenn sie mit der katholischen Kirche gar nicht mehr so eng sind, immer noch Beklemmung haben, Probleme haben, sich schämen für körperliche Vorgänge, für Nacktheit, für eigene Begierden. Und da denke ich, das ist doch alles, das kommt doch alles aus genau diesen Geschichten, die immer weiter transportiert werden. Und das finde ich ganz schön traurig, ehrlich gesagt.
Ich meine, toll an dieser Geschichte sind natürlich, dass man wirklich, dass so alte Texte es noch gibt. In dem anderen Sinn hast du völlig recht. Also wenn man sich die ganze Frage stellt, wo kommt diese Körperfeindlichkeit eigentlich her? Also
auch
wo
die
kommt
Lustfeindlichkeit, die Angst Lustfeindlichkeit, vor der Sexualität und immer genau. Die Frau als die Verführerin, der Mann, genau. Der keinen eigenen Willen hat, der seine gesamte Kraft aufwenden muss, um sich nicht der Frau hinzugeben, weil das falsch ist, weil sie dann irgendwie oder ihr Körper, weil das alles irgendwie böse ist und er muss seine Lust unterdrücken und alles ist so körperfeindlich. So lustfeindlich. Ich meine, die Sexualität, wenn Gott alles erfunden hat, hat er die Sexualität doch auch erfunden. Und dass Menschen dabei Lust empfinden, hat er dann ja auch erfunden.
Richtig. Und du hast ja völlig recht. Deswegen, ich wollte ja nur sagen, deswegen ist der heilige Benedikt so wichtig. Natürlich fängt diese Körper- und Lustfeindlichkeit kommt ja irgendwo her.
Genau.
Und dieses Asketentum hatte aber auch ganz naheliegende, simple Gründe. Also einer der ganz einfachsten Gründe ist jetzt ist ganz naheliegend. Dadurch, nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches herrscht in Italien ein ziemliches Chaos. Also es gibt ja einen Krieg nach dem anderen. Die Goten kämpfen gegen die Leute aus Ostrom, also Byzanz. Es gibt hier viele lange, aufreibende Kriege. Dieses Land ist völlig am Ende. Es gibt eine Horde, die hier durchreitet nach der anderen. Erst kommen die Goten, dann kommen die Langobarden. Also das ist sehr gefährlich. Und dass Menschen sich dann in geschlossene Burgen zurückziehen, in denen Benedikt dann auch die Losung Ora et Labora, bete und arbeite, erfindet, ist eigentlich die ganz naheliegende Lösung, weil er sagt, ihr müsst euch selbst versorgen, ihr müsst damit rechnen, überfallen zu werden, ihr müsst damit rechnen, dass alles das, was wir in einem Rechtsstaat kennen, ist zusammengebrochen. Es gibt keine Polizei, es gibt keinen Schutz des Eigentums mehr, es gibt keinen Schutz gegen Überfälle, gegen Vergewaltigungen, gegen Morde, alles das existiert nicht. Also gibt es so eine monastische Gemeinschaft. Deswegen gehen die auch an Orte, die so weit weg liegen, weil auch Monte Cassino, da wo der Papst jetzt war, ist also hoch auf einem Hügel, also sehr schwer zu erreichen. Schon damals bauen die ihre Klöster in Gegenden, wo man sagt, also da werden wir nicht so schnell überfallen. Also das ist der eine Grund für diese Abgeschlossenheit. Und das zweite ist natürlich, diese Askese hat damit zu tun, dass die Gründer, also Benedikt bezieht sich auf andere Vorgänger, die schon diese Idee des Mönchstums haben und die sagen, also müssen, das muss so ein bisschen soldatisch sein, das muss also Zucht und Ordnung herrschen. Benedikt setzt sich selber auch dafür ein, dass die Jünger geschlagen werden. Also da wird geprügelt, wenn sie nicht gehorchen. Also das soll so ein soldatisches Leben sein, in dem natürlich auch, die sollen aus dem Kloster nicht abhauen, weil das viel zu gefährlich ist. Die sollen also, und heute gibt es also auch Interpretationen, die diese Sexualitätfeindlichkeit als einen Schutz der Frauen sehen und sagen, also
ja,
das war...
Habe ich auch schon drüber nachgedacht, obwohl es natürlich wieder dieser Punkt ist, der Mann ist das Wesen, das ich nicht beherrschen kann und deswegen schützen wir die Frauen quasi durch solche religiösen Vorgaben. Kann man so interpretieren, ist aber auch ein bisschen trauriges Bild, auch was Männer angeht, oder nicht? So nach dem Motto, Männer haben sich nicht im Griff, da kommt die Wollust und da braucht nur eine Frau, um die Ecke zu kommen, ein bisschen netter aussehen. Gut, wenn es gleich mehrere Nackte sind, die tanzen, meinetwegen. Aber da kommen so Gedanken und Bilder in den Männerköpfen vor und dann haben die sich einfach nicht im Griff. Und das geht nur, indem sie sich dann Schmerzen zufügen, indem sie im Kloster verschwinden, indem sie Eremiten sind. Wäre jetzt auch ein bisschen traurig. Aber mir ist völlig klar, dass man schon immer sich überlegt hat, welche Regeln brauchen wir, damit Gesellschaft funktioniert und dass Religion ein Teil davon ist, ist mir auch klar, ja.
Also wie gesagt, heute gibt es also sehr moderne Forschungsansätze, die sagen, also einer, es gibt in dieser Geschichte des heiligen Benedikts immer wieder Mönche, die hauen ab. Mhm. Also die halten sich zum Beispiel nicht an das Fasten, die gehen, besuchen eine Familie, kriegen ja was zu essen und der heilige Benedikt ist dann stinksauer. Mhm. Meine Lieblingsgeschichte, die finde ich ganz, ganz toll. Ein Mönch möchte aus dem Kloster abhauen, der verschwindet und auf dem Weg steht er vor einem Drachen. Mhm. Ein richtiger Drache.
Ja, natürlich.
Also ich würde wahnsinnig gerne mal einen Drachen sehen, oder?
Ich würde auch gerne auf einen Drachen reiten, natürlich, klar.
Siehst du, also weißt du, alles das, was sie sich heute ausdenken in Hollywood, in diesen ganzen, weißt du, deswegen lese ich diese Geschichten aus dem 6. Jahrhundert so gerne, weil im Grunde geht es da auf Mythen zurück, die Hollywood und Netflix jetzt erst wieder,
weißt du,
1400 Jahre kommen die auf die gleiche Idee. Und wie gesagt, dieser Mönch sieht einen Drachen und denkt, scheiße, das ist ein Drache. Und der Drache will ihn also fressen und ihn mit Feuer versengen und so. Also du kennst doch diese Game of Thrones Geschichte, ne? Das ist doch so eine hübsche Blondine.
Ich habe nie geguckt, weil das immer nur einfach so Sex plus Mittelalter einmal so durchgemixt. Das war mir ein bisschen zu banal von der Idee her. Aber ich weiß, worum es geht, ja.
Da gibt's also so eine Frau, die reitet auf einem Drachen. Also das gibt's auch andere, ganz viele Drachengeschichten. Und da gibt's also auch einen Drachen. Und der Drache scheucht den, der Mönch sieht den Drachen und denkt, Gottes Willen, läuft ganz schnell zurück ins Kloster und sagt zum heiligen Benedikt, ich wollte eigentlich hier abhauen, weil ständig gehauen zu werden, nichts zu essen zu kriegen, ständig beten, alles Mist. Aber wenn man dann rausgeht, ist er ja ein Drache, das ist ja noch viel schlimmer. Also die Geschichte fand ich ganz toll. Aber diese Keuschheitsgeschichten haben nach einem Teil der modernen Forschung auch damit zu tun, dass man gesagt hat, die Gefahr, dass diese kasernierten jungen Männer in großer Zahl, diese Klöster hatten ja viele, das waren ja nicht 2, 3 wie heute, sondern das waren ja Hunderte, dass die Gefahr für die umliegende Bevölkerung, für die Frauen und Mädchen, die da gelebt haben und auf den Feldern arbeiten mussten, dass die sehr groß war und dass man dann in diesen Klöstern gesagt hat, also wenn ihr die Keuschheitsregel brecht, dann kommt ihr direkt in die Hölle. Das war möglicherweise auch ein Mechanismus, um schlicht und einfach die Bevölkerung, die um die Klöster herum gelebt hat, zu schützen. Also so lustig diese Geschichte.
Verstehe ich einerseits. Andererseits muss man sagen, etwas, was ein Leben lang unterdrückt wird, wird natürlich im Kopf immer größer und größer. Sprich, wenn du als junger Mensch schon verboten bekommst, Sex zu haben und in deinem ganzen Leben nie Sex hast, dann interpretierst du womöglich dann ja wunderweiß was rein und kannst die ganzen Nächte lang an gar nichts mehr denken, an gar nichts anderes mehr denken. Und da frage ich mich immer, wie gesund ist das dann und was kommt dann am Ende dabei raus? Thema Zölibat und so weiter. Ne?
Ich fürchte, da hast du völlig recht. Deswegen möchte ich sie noch mit einer letzten Geschichte erbauen.
Ach, und dann bitte.
Die hat mir immer unheimlich gut gefallen, weil es da geht, das spielt dir sozusagen, ich finde es einfach ein bisschen blöd von mir, dass ich dir das erzähle, weil das spielt dir so dermaßen in die Karten. Mehr kann ich dir gar nicht in die Karten spielen.
Wir kämpfen ja hier nicht, mein Lieber, sondern wir tauschen unsere Gedanken aus.
Ja, stimmt, aber trotzdem mache ich jetzt einen Fehler, wenn ich dir diese Gedanken erzähle. Es geht also wieder um Gregor den Großen. Es geht diesmal nicht um den heiligen Benedikt. Es ist um eine andere Geschichte aus diesem wirklich ganz tollen Buch Dialoge. Und da geht es darum, dass eine Frau möchte ein ganz wichtiges Grab besuchen, das des heiligen Sebastian an der Via Appia in Rom. Das ist eine wunderschöne Kirche, da gehen wir mal hin, verspreche ich dir, wenn wir das nächste Mal in Rom sind. Da gibt es eine ganz tolle Katakombe, die ist super spannend. Oben drüber gibt es eine Skulptur von Bernini, die ist wunderschön. Also es ist wirklich ein ganz magischer Ort in Rom. Einer der schönsten überhaupt. Unter anderem deswegen so wahnsinnig spannend, weil dort das Grab von Petrus gelegen haben soll eine relativ lange Zeit. Weiß kein Mensch. Alle glauben, der war immer nur unter dem Petrusdom. Der war möglicherweise in dieser Katakombe ganz lange. Dort gibt es auch noch etwas, was deutsche Touristen immer völlig fertig macht, weil wenn die runter in die Katakombe gehen, gibt es sehr viele Hakenkreuze. Und man denkt, hallo? Das sind die Sonnenzeichen der Antike. Das hat mit dem Hakenkreuz, das hat überhaupt nichts mit der deutschen Geschichte zu tun. Das ist 2000 Jahre vorher. Aber wie gesagt, also in diese Kirche soll diese Frau. Und abends, am Abend vorher, also sie hat sich also Zähne geputzt und sozusagen geschlafen. Und
so Nachthemd angezogen,
Nachthemd angezogen. Und hat dann aber Lust, bei ihrem Mann zu liegen.
Soll und passieren. Ja.
Genau. Und das aber nicht nur, also sie könnte jetzt ja auch in aller Ruhe da einfach liegen bleiben und schlafen oder vielleicht noch einen Tee trinken oder was, sondern während sie bei ihrem Mann liegt, überkommt sie die Wollust. Also diesmal ist die Geschichte andersrum. Es ist jetzt nicht, dass der heilige Benedikt, sondern sie überkommt die Wollust. Und jetzt wird es also ganz heikel, weil sie haben also miteinander zu tun.
Also und, das ist ihr Mann sozusagen, ihr angeheirateter Mann.
Genau.
Und mit zu tun möchte der Katholik sagen, die haben Sex.
Genau.
Ja.
Und sie entdeckt dabei Freude.
Ach, auch das noch. Diese Frauen, diese Frauen. Andreas, was ist los?
Siehst du, sie entdeckt dabei Freude und das ist also ganz. Und am nächsten Tag will sie aber am Grab des heiligen Sebastians beten. Und ihre Mutter, ihre Schwiegermutter sagt schon, also lass das mal lieber. Das ist also, du hattest ja also mit deinem Mann und das ist also nicht.
Woher weiß denn die Schwiegermutter das? Also bitte. Die lag nebenan.
Kann sein, keine
Oder
Ahnung.
Oder hat die durchs Schlüsselloch geguckt? Also, keine was ist Ahnung. Denn da los?
Die Schwiegermutter sagt, also das war jetzt nicht okay, aber trotzdem geht die also zum Grab des heiligen Sebastian und am Grab des heiligen Sebastian fährt ein Dämon in sie.
Das ist natürlich nur, weil diese Frau es gewagt hat, etwas Körperliches zu empfinden, richtig?
Richtig, das kommt ein Dämon und jetzt ist also die Schwiegermutter, findet das also richtig doof, jetzt ist also der Dämon in der Schwiegertochter und deswegen gehen sie zu einem Zauberer und sagen dem Zauberer, kannst du diesen Dämon da mal verscheuchen? Aber der versucht das dann auch, aber die Reaktion ist also ganz schlimm. Es kommen noch viel mehr Dämonen in die Frau rein.
Oh.
Also da ist jetzt richtig was los. Und jetzt sind alle ganz traurig und sagen, das ist ja blöd. Also wenn die doch bloß also in ihrem eigenen Zimmer geblieben wäre, bloß, dann wäre das ja alles nicht passiert.
Oder wenigstens keine Freude gehabt, wenn ihr Mann über sie hergefallen wäre und sie hätte nichts empfunden. Das wäre okay gewesen,
das wäre okay gewesen, ja. Oder wenn sie dann doch nicht diese Pilgerreise gemacht hätte. Aber dann kommt also ein Bischof und befreit sie von den ganzen Dämonen. Und deswegen hat das alles ein gutes Ende.
Und wie macht er das so? Nur mal so als Tipp.
Ja, es gibt ja viele Exorzismen, da muss ja nur ein Exorzismus
machen. Ach, das ist schon wieder, ja, da wollen ja, also diese Exorzismen, ja, die ziehen sich auch so ein bisschen durch, ne, bei uns.
Siehst du, genau, also es gibt einen Exorzismus, Dämonen weg. Also deswegen, die Geschichte passt so, diese Geschichte vom Heiligen, vom Gregor dem Großen, Papst, ist heilig gesprochen später auch, die passt nicht so ganz in das Schema für Schutz vor Vergewaltigung, sondern ich habe mich immer gefragt, warum schreibt er das auf? Also welchen tieferen Sinn hat das?
Er möchte damit einfach zeigen, dass Frauen offensichtlich dürfen, also das ist ja das alte Thema, die Frau ist entweder Hure oder Heilige. Das zieht sich ja durch die katholische Kirche. Die Heilige ist Maria, die Hure ist dann Maria von Magdala. Und dazwischen, Frauen wissen ja gar nicht, was sie tun sollen. Also, so ist mein Eindruck. Und das zieht sich ja nicht nur durch die katholische Kirche, das ist ja bis heute ein Problem der Gesellschaft. Wenn du sagst, du hast Lust an Sexualität, an deinem Körper, was auch immer, bist du als Frau ja noch immer ganz schnell in so einer Schlampenecke verortet, so wird man dann genannt. Und wenn du sagst, um Gottes Willen will ich nichts mehr zu tun haben, bist du frigide. Also wo ist denn der richtige Weg? Darf man vielleicht ein bisschen Lust haben, wenn der Mann auf einen zukommt und dann hat man womöglich auch ein ganz bisschen Lust, aber bitte auch nicht zu laut und zu doll, sodass die Schwiegermutter das hört. Ich weiß es nicht. Also das ist doch ein Konflikt, der zieht sich doch bis heute durch unser Leben.
Ja.
Und den siehst du da schon und da fängt es nämlich an mit solchen Themen, oh je, Mine, die Frau hat Lust, das ist schon mal Nummer eins und dann vollzieht sie das Ganze auch noch und dann am nächsten Tag will sie dann noch an einen heiligen Ort, das geht ja alles gar nicht. Also sag mir doch, wie Frauen sich zu verhalten haben in der katholischen Kirche.
Ich kann das nicht, ich weiß es nicht, ich kann dir nur dazu sagen, ich glaube, dass dieses Buch, von dem heute kein Schwein weiß, dass es existiert, die Dialoge von Papst Gregor dem Großen, ich glaube, dass wenn man in diesem 1400 Jahre alten Buch liest, muss man, glaube ich, zwei Dinge tun. Das eine ist, natürlich sind diese Geschichten sehr lustig, wenn wir das heute lesen mit Teufeln, Sexualität, Frauen, bla bla bla. Und natürlich ist das alles in einem geschichtlichen Zusammenhang zu sehen. Natürlich ist das alles nicht so gemeint, wie wir das heute lustig finden.
Mhm.
Richtig ist aber auch, und da bin ich ganz bei dir, diese Vorstellung von einer Körperfeindlichkeit, von einer Lustfeindlichkeit, dass also Kirche Lust verbietet, also dass Lust und heilig nichts miteinander zu tun haben.
Ja.
Also diese ganze Geschichte mit lebenslange Keuschheit. Also jedes Mal, wenn ich vor dem Petersdom stehe und sehe, dass eine Frau zu nackte Schultern hat und jemand ihr so ein Tuch um die Schultern legt, denke ich immer an Gregor den Großen, weil ich denke, da hat das alles irgendwie angefangen mit dieser Geschichte. Und das hatte ganz sicher völlig andere Gründe, als die später daraus gemacht wurden. Aber richtig ist, diese beiden großen Kirchenlehrer, also Benedikt und Augustinus, Diese beiden haben in ihrer ganzen Geschichte und in diesen beiden wirklich sensationellen Büchern, also ich kann immer nur sagen, lest sie, die Konfessionen von Augustinus und diese Dialoge von Gregor dem Großen sind wirklich eine unglaublich interessante Quelle. Und da kann man aber auch das sehen, beide schreiben von einer ständigen Sexualitätsfeindlichkeit.
Ja, und die Gefahr, die vom Frauenkörper ausgeht, finde ich auch
richtig,
ein Riesending.
Die große, richtig, die große Verführerin. Ja. Ich finde es total lustig, wenn man so sagen würde heute, da kennst du dich ja viel besser aus als ich, was ist denn so das Maximum, also jetzt stell dir mal so einen verklemmten alten weißen Mann vor, also mich.
Na.
Was ist seine maximale sexuelle Vorstellung? Wir brauchen jetzt ja nicht an meinem Beispiel durchdiskutieren.
Ja, aber das weiß ich ja nicht, aber die Fantasie ist bestimmt grenzenlos und was man sich im Netz alles angucken kann auch. Ja.
Siehst du, aber ich kann dir eines sicher sagen, im Jahr 593 war die maximale sexuelle Vorstellung, die man hatte, 7 nackte, tanzende Mädchen, die sich an den Händen halten.
Mhm.
Ja. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Zumindest das, was er aufgeschrieben hat. Wir wissen ja nicht, was in seinem Kopf noch so los war.
Ja, aber er hat ja aufschreiben wollen, also was ganz Verruchtes. Es sollte ja möglichst verrucht sein.
Okay. Hab ich mal gedacht, ja, dann ist es eigentlich ganz niedlich. Ne?
Ja, eben, also das, was heute so alles so auf der Welt so passieren kann, ist, finde ich, dass man sich vorstellt, in den Hof, den Mädchen passiert ja auch nichts. Also denen passiert ja, denen rückt ja auch keiner zu nahe, sondern die kommen ja in den Hof, haben sich vorher also ausgezogen und palten sich an den Händen und tanzen. Das ist für die ja auch vielleicht ganz interessant.
Das kann man ja auch mal machen, ne? Also finde ich auch mal ganz interessant.
Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man heute sagt, gibt es 7 Frauen, die nackt sich an den Händen haltend in einem Klosterhof tanzen wollen, gibt es wahrscheinlich Kandidatinnen, oder?
Was zahlt das Kloster? Keine Ahnung, aber ich weiß ja nicht, was innerhalb der Klöster so los ist. Also bei der... Ich weiß nicht, ob es jetzt in einem Männerkloster jetzt immer so viele Interessenten gibt an nackten, tanzenden Frauen.
Ja, das ist auch eine interessante Frage.
Mal in Frage stellen, aber vielleicht schon ein paar.
Also das ist auch eine ganz interessante Frage, weil Homosexualität habe ich in dem Buch nirgendwo finden können. Mhm. Also die.
Das ist dann vielleicht die noch größere Sünde.
Also ich glaube, dass in der Antike Homosexualität gar keine Sünde wirklich war. Also diese.
In der Antike nicht, aber jetzt.
Wir sprechen ja über so eine spätantike Zeit. Deswegen glaube ich so, ich frage mich auch immer, warum sind die eigentlich auf. Weil diese Körperfeindlichkeit ist wirklich so eine christliche Erfindung. Das ist in Rom völlig absurd. Also ich bin jedes Mal überrascht, wenn du durch Pompeji gehst. Da gibt es also so. Hinweise, das ist also wie heute Straßenschilder, wo also steht, links geht's nach Bremen und rechts geht's nach Hamburg, stand also, hier gibt's also ein Bordell, da kann man also hingehen und die Spezialitäten, die dort in diesem Bordell angeboten wurden, die waren auch alle so schön an Bildern aufgebildet und
praktisch, ne? Ja. Genau. Ich meine, im alten Griechenland ja auch, die haben dann nackt ihren ganzen Sport gemacht und die ganzen Jünglinge und so weiter und so fort, also da möchte ich gar nicht wissen, was da alles so los war.
Genau, also diese Sexualität, Feindlichkeit, also das war natürlich auch immer, das weißt du auch viel besser als ich, eine Geschichte, die sehr zulasten der Frauen ging eine lange Zeit. Aber so eine grundsätzliche Körperfeindlichkeit hat es so in der Antike nicht gegeben. Das ist wirklich eine Erfindung, die kommt dann aus dieser großen Krise, in der die Menschen sich zurückziehen, in der die Menschen sich in Burgen verstecken, in der also so eine liberale Gesellschaft nicht mehr existiert. Und ich glaube, dass das damit viel damit zu tun hat. Aber wie gesagt...
Klar, ich meine, das hast du ja im eigenen Leib erlebt. Du hast mir mal erzählt, dass du in Badehose duschen solltest. Also das kommt ja genau daher. Das hat seinen Ursprung in diesem Buch. Merkst du, ne?
Richtig, merke ich. Damals wusste ich noch gar nicht, dass es Gregor den Großen gibt, aber wie gesagt, also ich habe das mit großer Begeisterung gelesen und als ich dann gehört habe, der Papst ist also jetzt an diesem Ort, er hat also morgens, ganz überraschend, also auch meine Freunde im Vatikan wussten nichts davon, also sonst da fahren ja normalerweise Journalisten mit, aber das war diesmal nicht so, sondern er hat wirklich also offenbar beim Frühstück gesagt, ich möchte nach Monte Cassino.
Ich muss mal raus, ja. Ja.
Der ist ja noch gar nicht so lange ist noch gar nicht so lange in Castel Gandolfo, hat gesagt, ich möchte jetzt da mal hin. Da war er als junger Mann schon.
Und was hat er da jetzt gemacht? Genau, weiß man das?
Ja, er ist also hat natürlich am Grab des Heiligen Benedikt gebetet. Das ist so eine bisschen heikle Geschichte, wenn ich so, es gibt dieses Grab des Heiligen Benedikt, das ist also mehrfach wiederentdeckt worden, eine ganz spannende Geschichte, weil eigentlich ist das verschollen gewesen, aber nach der Zerstörung durch die amerikanischen Bomben hat man im Kloster von Monte Cassino wieder das alte Grab von ihm und seiner Schwester, der heiligen Scholastica, entdeckt. Deswegen glaubt
die? Die heilige Scholastica?
Die heilige Scholastica. Ja, da gibt's auch wieder, das wird jetzt auch wieder dir gut gefallen. Es gibt also ein ganz berühmte Szene in diesem Buch von Gregor dem Großen. Da kommt also der heilige Benedikt in das Kloster seiner Schwester, der heiligen Scholastica. Und in dem Kloster der Schwester sind natürlich jede Menge Frauen.
Mhm. Frauenklöster so an sich, ja. Genau.
Richtig. Und dann? Und es ist jetzt spät und er sagt zu seiner Schwester, also hör mal zu, ich kenne also die Regeln, ich kann das auf keinen Fall hier schlafen in diesem Kloster, jede Menge Frauen, das geht also gar nicht. Und dann sagt die heilige Scholastica, stell dich doch nicht so an, du bist ja mein Bruder. Und er sagt, nee, kommt also überhaupt nicht in Frage. Hier liegen also auch Frauen herum, das geht nicht. Und dann kommt aber ein total heftiges Gewitter und es hagelt und es blitzt und es donnert und es regnet. Und dann sagt der heilige Benedikt zu seiner Schwester, der heilige Scholastica, komm, ist jetzt auch schon scheißegal, Frauen, die hier liegen, ja oder nein, egal, ich bleib heute Nacht jetzt hier. Also in diesem Frauenkloster.
Ja, und dann?
Darum geht's in dem nicht.
Ach so.
Das endet.
Also wir wissen gar nicht, was dann passiert. Ach, das endet da. Also man könnte jetzt sagen, so dieses Gewitter war jetzt die Versuchung. Na, jetzt muss er da bleiben und jetzt wollen wir noch mal gucken. Wie, und das endet da?
Ja, willst du das jetzt weiterschreiben? Oder das ist ja so für einen Filmscript.
Wir können jetzt eine Serie draus machen. Die jetzt genau. Zeit übertragen, noch ein paar Drachen durchs Bild reiten lassen. Ja, es war ja viel los.
Naja, er wollte natürlich sagen, also das Problem hatten wir ja schon mit unseren netten Schwestern aus Goldenstein, wie das mit der Klausur und so ist. Also verstehst du, selbst dieses Thema ist schon in diesem 1400 Jahre alten Buch angelegt, was die armen Frauen aus Goldenstein heute noch ausbaden müssen, nämlich Frauenkloster kommt man nicht rein, ganz schwierig. Und schon der heilige Benedikt sagt also, ich brauche schon ein ganzes Gewitter, das also lebensbedrohlich ist, damit ich also in so einem Kloster bleibe.
Ja, aber das ist ja auch in Ordnung. Wenn es heißt Frauenkloster, dann haben Männer da ja auch nichts zu suchen. Also wenn ich irgendwas gelernt habe in diesem Podcast auch, dann, dass es auch eine weibliche Selbstermächtigung gewesen sein kann, zu sagen, ich gehe lieber ins Kloster und lese da ein paar Bücher und habe meine Ruhe, anstatt auf dem Feld zu arbeiten und 20 Kinder zu kriegen und zu tun, was irgendein Mann von mir will.
Richtig.
Also ich glaube, ich hätte mich vielleicht in der Zeit auch lieber fürs Kloster entschieden.
Ja, die Königin von Schweden, Christina von Schweden, die katholische Kirche ja so toll findet, weil sie ja zum katholischen Glauben übergetreten ist, die hat ja so etwas gesagt, ich will nicht sein wie das Feld, das ein Bauer beackert und ich will nicht von einem Mann beackert werden. Also das gibt es ja mehrfach diese Idee zu sagen, lieber Kloster, aber wie gesagt, also der heilige Benedikt, ne? Und ich wollte jetzt sagen, das Grab von Benedikt, also du hast ja nach der heiligen Scholastica gefragt, also seine Schwester und der Benedikt, also die heilige Scholastica, sind also da begraben. Und das ist insofern so problematisch, weil in der Geschichte wird der heilige Benedikt gar nicht begraben, weil der wird nach seinem Tod auf einem goldenen Tuch in den Himmel gehoben und ist dann im Himmel. Und immer wenn ich vor diesem Grab des heiligen Benedikts stand, dachte ich, also was denn jetzt? Ist er jetzt hier begraben? Ist er in den Himmel geflogen? Ist er doch nicht in den Himmel geflogen?
Goldenes Tuch, das ist ja mal neu. Ne? Ich meine, bei Jesus und der Himmelfahrt habe ich das auch nie so ganz verstanden. Bei Maria schon mal gar nicht. Aber das goldene Tuch, das habe ich noch nie gehört.
Siehst du, also der heilige Benedikt soll also auch da oben sein. Mhm. Aber wie gesagt, das Ganze ist so ein bisschen widersprüchlich, weil es gibt auch dieses Benediktgrab. Und der Papst hat also an den Benediktgrab gebetet. Ich bin mir sicher, dass man den auch runtergebracht hat in diesen Teil des Klosters, wo die 12 Mönche damals überlebt haben während des Bombardements. Also das ist wirklich beeindruckender Teil, weil das sind diese riesigen Fundamente und man kann sich also vorstellen, wie dieser gigantische Klosterkomplex von diesen ganzen Bomben vollkommen zerstört wird und diese 12 zitternden Mönche da unten sitzen. Und danach hat er Pilger gegrüßt, die zufällig an dem Tag gerade in Monte Cassino waren. Und
die haben sich bestimmt gefreut.
Die haben gedacht, das gibt's doch gar nicht, hier kommt der Papst.
Wie lustig.
Was ich lustig fand in dieser Presseerklärung, die es nachher vom Kloster gab, die hat mich unglaublich gefreut, weil eines meiner Wünsche in meinem Leben, ich möchte mit dir einmal noch in die Toskana fahren.
Mit mir?
Ja, in die Toskana. Da gibt es nämlich ein ganz, ganz berühmtes Kloster. Und in diesem Kloster hat ein Maler, ganz berühmter Maler, ganz interessante Geschichte. Der galt nämlich wegen seiner sexuellen Praktiken als Sodomist. Also das Wort homosexuell gab es noch nicht. Der hat auch deswegen den Spitznamen Sodoma. Und dieser Sodomist ist aber von den Mönchen von diesem Kloster Monte Oliveto Maggiore auch beauftragt worden, das Leben des heiligen Benedikt zu malen. Und diese wunderschönen Malereien ist eines der größten Schätze, das es in Italien gibt. Und da gibt es jetzt eine Geschichte, die mit dem heutigen Papst zu tun hat. Weil das Problem des heiligen Benedikts in seinem Kloster ist immer, dass die Mönche jede Menge Mist bauen. Also hauen ab, versuchen ihn zu vergiften durch Wein. Er muss sie züchtigen, muss ihn immer wieder schlagen. Sie versuchen zu fliehen, finden einen Drachen. Sie hauen ab, essen in einer Gemeinde bei Leuten. Es gibt ein ganz tolles Bild. Da musst du mal drauf achten, wenn wir davor stehen. Da sitzen die Mönche mit dem heiligen Benedikt beim Abendessen und versuchen sich gegenseitig das Brot zu klauen, weil er so knausrig gewesen sein soll. Also der hatte seinen eigenen Mönchen, traute er keine Sekunde über den Weg. Ja. Und jetzt kommen wir zu Papst Leo XIV., weil in der Presseerklärung des Klosters steht, dass der Abt, der jetzige Abt, gesagt hat, auch meine Mönche haben von dem Besuch des Papstes erst unmittelbar vor seiner Ankunft erfahren. Und dann habe ich gedacht, das ist genau wie in Monte Oliveto Maggiore, weil der Abt hat gedacht, die quatschen die ganze Zeit, natürlich. Die rufen erst mal ihre Mama
an.
Die
schicken Cousin.
Die WhatsApps, genau. Die sagen ihrer Freundin, hey, der Papst kommt morgen, genau. Komm du doch
Freundin
auch.
Ihrer Freundin, ja. Ja, das stimmt,
und weil
genau.
Das alles wie beim heiligen Benedikt ist, habe ich gedacht, guck mal an, so viele Hunderte von tausend Jahre später kommt ein Papst ins Kloster und wieder muss der Abt sagen, meinen Mönchen kann ich das auf keinen Fall vorher sagen, weil die quatschen sofort und WhatsAppen durch die ganze Weltgeschichte.
Ja, aber wahrscheinlich hat er recht. Sehr schön. Ja gut, also wir müssen in Toskana reisen. Ich habe ja irgendwie gedacht, wir könnten jetzt vielleicht mal unsere Romreise ankündigen, aber können wir das erst nächste Woche? Weißt du mehr?
Also wir sind jetzt unmittelbar davor und alle, die uns jetzt hören, kann ich sagen, also erst nochmal, ich freue mich, Heike, dass du wieder da bist. Wir werden diese Reise bald ankündigen und ich weiß, dass einige Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören, eine enge Verbindung zu Polen haben. Deswegen möchte ich jetzt noch eins sagen, weil die sind sonst sauer. In Polen sind viele polnische Soldaten ums Leben gekommen. Es gibt einen großen polnischen Friedhof in Monte Cassino. Das sind nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen hat es polnische Armeeteile gegeben, die in Monte Cassino gegen die Deutschen gekämpft haben. Und dabei sind viele Polen ums Leben gekommen. Es gibt diesen großen polnischen Friedhof in Monte Cassino. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe und diese polnischen Gräber sehe und daran denke, dass sehr viel später ein polnischer Papst dort auch gebetet hat über diesen Irrsinn dieses verdammten Krieges, denke ich, zumindest sollten wir noch mal einen Satz dazu sagen, dass die Menschen, die damals ihr Leben gelassen haben, für diesen völlig sinnlosen Krieg zu einem Zeitpunkt, an dem er eigentlich auch schon verloren war, an dem dieses wunderschöne Kloster zerstört worden ist, die Handschriften aus dem Kloster, die Kunstschätze aus dem Kloster sind durch die Initiative von Kesselring damals nach Rom gebracht worden. Die sind nicht kaputt gegangen, die sind später nach Monte Cassino zurückgebracht worden. In Monte Cassino, wir haben jetzt so viele lustige Sachen über den heiligen Benedikt gesagt, muss ich noch zwei Sachen sagen. In Monte Cassino haben die wichtigsten Wissenschaftler des Mittelalters gearbeitet, da waren wichtige Mathematiker, da waren ganz wichtige Theologen, ganz wichtige Schriftsteller. Wir haben das heute etwas lustig verkauft, aber ich weiß, dass Monte Cassino eine der wichtigsten Stätten europäischer Gelehrsamkeit ist, das möchte ich noch mal eben sagen. Allen Gelehrten Leuten bitte ich um Verzeihung, dass wir uns heute über Monte Cassino und den heiligen Benedikt
lustig... auf den Schlips getreten bin. Sorry.
Dass wir uns heute über den heiligen Benedikt und die aber wir wollten einfach auch mal Heike wieder willkommen heißen.
Ich frage mich gerade, was das bedeutet, wenn ich zwei Wochen weg bin und dann kommst du gleich nur mit solchen Themen um die Ecke.
Muss ich
jetzt erstmal eine Woche drüber nachdenken.
Ja, verstehst du. Und vielleicht muss ich mich jetzt doch in den Dornenbusch werfen. Keine Ahnung.
Ich fürchte es auch gerade. Ich weiß nicht, ob es da bei dir einen gibt oder doch nur das Meer. Schmeiß dich ins Meer.
Ja, das tut ja nicht so weh, aber er hat sich auch in Brennnesseln geworfen. Brennnesseln treibe ich hier schon noch auf, das kriege ich
hin. Ah, nee, das tut aber auch weh, ist nicht schön. Na, gut. Ach, mein Lieber, war wieder, also schön wieder da zu sein. Mich wieder sehr amüsiert hier bei deinen wilden Geschichten und wieder was gelernt und so soll es sein.
Und,
ja, was machen wir denn nächste Woche? Hast du schon eine Idee?
Nächste Woche wird es nochmal ganz spannend, weil ja, wir müssen jetzt endlich ein heißes Thema mal ansprechen. Du weißt ja, dass
heute nicht.
Heute, ja, also heute haben wir, das hat mir den Schweiß auf die Stirn getrieben. Natürlich der heilige Benedikt und all das, also die ganzen Jungfrauen. Ich sehe sie immer noch tanzen im Hof.
Ja, ich merke das.
An den Händen halten und so. Nein, du weißt ja, wir haben mal das Thema Mission angesprochen. Der Papst ist ein Missionar gewesen.
Ja.
Wir haben bei diesem Thema beide furchtbar auf den Kopf gekriegt. Ich habe auf den Kopf gekriegt, du hast auf den Kopf gekriegt. Und ich habe gedacht, wir hätten beide nicht gedacht, dass die Menschen so heftig darauf reagieren. Deswegen würde ich gerne nochmal über den Missionspapst, über Mission und all das reden. Und ich denke mal, vielleicht ist die nächste Woche dann eine gute Gelegenheit.
Ja, da gucken wir doch mal.
Es sei denn, uns kommen wieder 7 tanzende Jungfrauen dazwischen.
Ja, oder ein Papst, der es nicht aushält im Urlaub und wieder wilde Dinge tut.
Genau, das könnte ja auch noch sein.
Ja, na gut, so mok wie dat. Ja, schön.
Dann wünsche ich dir eine erholsame Rückkehr.
Ja, ich bin ja wieder da. Ich erhole mich ja halb, wie es war. Ich bin auch schon wieder im Arbeitsprozess. Aber ich versuche mal nicht so viel zu machen. Und du hoffentlich auch nicht in der Hitze.
Nee, ich will genießen weiter unser gutes Wetter. Es ist schon ein bisschen warm, aber ich freue mich auf meine Lektüre des heiligen Benedikt. Und
jetzt liest du es nochmal ganz ausführlich durch den ganzen Tag. Wälzt dich im Dornenbusch danach und dann liest du weiter.
Genau, so machen wir das.
Ach, alles klar, mein Lieber. Dann mach's bis gut, nächste meine Liebe. Woche.
Mach's
tschüss.
Gut. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion: Kerstin Englisch. Ton und Schnitt: Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.